Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Jobkonzept. Im Monat April schauen wir hinter die Kulissen der Universität Potsdam. Es wird einen ganzen Monat lang darum gehen, welche verschiedenen Berufszweige an einer Universität arbeiten. Denn worüber man manchmal nicht nachdenkt, an der Universität Potsdam studieren aktuell nicht nur über 21.000 Menschen, sondern es gibt auch über 2.000 Beschäftigte an der Uni. Das reicht von den Lehrenden, Professoren und Professorinnen bis zu unzähligen technischen Mitarbeiterinnen. Damit zählt die Uni Potsdam auch zu den größten Arbeitgebern in unserer Region. Und auch in der dritten Woche sprechen wir mit unseren Gästen telefonisch, um uns gegenseitig zu schützen. Aber übers Radio kann man sich ja zum Glück nicht anstecken. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Dr. Stefanie Cabot-Bahr verbunden zu sein und über ein sehr spannendes Thema sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Schönen guten Tag.
Liebe Frau Dr. Cabot-Bahr, wo erreichen wir Sie aktuell?
Sie erreichen mich im Moment im Büro meines Mannes in Heidelberg.
Okay. Sie haben einen wunderbar klingenden Beruf, denn Sie sind Paläoklimatologin. Erklären Sie uns bitte ein bisschen, was genau das bedeutet.
Also als Paläoklimatologin erforscht man das Klima vergangener Zeiten. Dabei kann es sich um die letzten paar Jahrhunderte handeln, aber auch Jahrtausende und Jahrmillionen. Warum tun wir das? Die Erkenntnisse über das Klimageschehen vergangener Zeiten können eine Basis bilden für die Einschätzung des derzeitigen Klimawandels und seiner Auswirkungen. Zum Beispiel gab es in der Vergangenheit Zeiträume mit viel höherem Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre als heute. Und wir erhoffen uns, durch die Erforschung solcher Zeitperioden einfach eine Aussage treffen zu können, wofür uns alle die Reise eines Tages hingehen könnte. Es ist sozusagen ein Blick in die Vergangenheit, um in die Zukunft schauen zu können.
Ganz spannend. Ursprünglich haben Sie jedoch mal an der Bergakademie Freiberg ganz bodenständig Geoökologie studiert. Wie verlief Ihre persönliche Reise zur Paläoklimatologin?
Ich hatte das Studium von Anfang an eigentlich sehr auf die angewandte Seite der Geoökologie ausgerichtet. Ich wollte mal in einem Ingenieurbüro arbeiten, Baugrunduntersuchungen, ökologische Baubegleitung machen. Und dachte mir so gegen Ende, ach, vielleicht machst du doch noch was anderes, schaust doch mal ein bisschen über den Tellerrand. Und hatte dann im Internet auf der Website des Alfred-Wegener-Instituts für Meeres- und Polarforschung ein Thema ausgeschrieben gesehen, Rekonstruktion des Klimas in der Arktis. Und dachte mir so, boah, sehr spannend. Ich habe keine Ahnung davon, aber sehr spannend. Und bin dann nach Bremerhaven gegangen und habe das einfach angefangen und habe nach sehr kurzer Zeit festgestellt, dass das eigentlich das Thema ist, für das ich wirklich brenne, und habe dann einfach umgesattelt.
Und Sie waren dann wirklich in der Welt unterwegs. Sie waren im ewigen Eis, aber Sie waren auch im heißen Afrika. Was hat für Sie dann den Ausschlag gegeben, Ihre weitere Forschung an der Uni Potsdam zu betreiben?
Auf Potsdam bin ich gekommen im Sommer 2018. Ich war auf Arbeitssuche und hatte gesehen, dass die Uni Potsdam themenfreie Stellen ausgeschrieben hat. Das ist etwas, was sehr selten ist. Sie kennen das sicherlich, wenn Sie selber Arbeit suchen, dass Sie eine Stellenausschreibung haben, wo ganz genau drin steht, dieses Themenfeld soll abgearbeitet werden, das sind die Kompetenzen, das sind die Voraussetzungen. Ja. Und die Uni Potsdam ist einen sehr individuellen Weg gegangen, hat gesagt, es ist nicht das, was ihr für mich tun sollt, sondern was kannst du für mich tun? Und man sollte ihnen sozusagen Ideen präsentieren, eine Vision, wenn sie so wollen, was man tun kann, was aktuell, was interessant ist, was die Uni auch umsetzen kann. Und auf diese Bewerbung hat sich dann, aus diesem Pool der Bewerbung hat sich die Uni dann sozusagen rausgesucht, woran sie interessiert war.
Was haben Sie denn der Uni vorgeschlagen?
Das ist sozusagen das, was ich jetzt aktuell mache, ist, ich rekonstruiere das Klimageschehen in Afrika mit der Kernfrage, welchen Einfluss hatten Klimaveränderungen auf unsere frühen Vorfahren? Gab es einen Einfluss, warum der Homo sapiens zu einem bestimmten Zeitpunkt aus Afrika gegangen ist? Ist das klimaabhängig oder eben nicht? Das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Und wir versuchen durch statistische Arbeiten und Methoden sozusagen einen neuen Weg zu beschreiben, darauf eine Antwort geben zu können.
Das klingt wirklich spannend. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter mit Stefanie Cabot-Bahr und wollen dann auch von ihr erfahren, wie unter den aktuellen Umständen Forschung eigentlich möglich ist an der Uni Potsdam. Nach Tom Gregory und Harry Styles telefonieren wir weiter. Sie hören Radio Potsdam mit dem Jobkonzept. Immer mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr holen wir uns normalerweise tolle Gesprächspartner in den Sender, um mit ihnen über die unterschiedlichsten Facetten ihrer persönlichen Arbeitswelt zu sprechen. Im Monat April soll es um die Universität Potsdam als spannenden Arbeitgeber gehen. Aber natürlich hält auch uns die Corona-Krise im Griff. Deshalb halten wir nach Möglichkeit Abstand zu unseren Interviewgästen. Das Telefon hilft uns aber auch in diesem Fall. Und wir sprechen jetzt noch einmal mit Dr. Stefanie Kabut-Bahr. Sie ist Paläoklimatologin an der Universität Potsdam. Wir haben ja schon ein ganz kleines bisschen darüber gesprochen, woran Sie forschen. Vielleicht können wir das noch ein bisschen besser umreißen. Und vor allen Dingen, wie forschen Sie denn aktuell in dieser Situation?
Um das noch ein bisschen besser zu umreißen, wir versuchen sozusagen mit Sedimentkernen aus Afrika Klimavariabilitäten nachvollziehen zu können in unterschiedlichen Regionen von Afrika, in Ost- und Westafrika. Mhm. Und daraus dann ein Gesamtbild zu erstellen, wann hat sich was in Afrika wie verwandelt, wann ist es trocken, wann ist es feucht geworden, und vergleichen das dann mit den Fossilen, mit den archäologischen Funden und schauen einfach, ob dort ein Zusammenhang bestehen könnte zwischen was sich in der Evolution des Menschen getan hat, wann er migriert ist und was sich im Klima zur gleichen Zeit getan hat.
Mhm. Und wie können Sie aktuell arbeiten?
Aktuell ist es so, dass die Daten größtenteils letztes Jahr schon von uns gewonnen wurden. Mhm. Ich kann also im Moment im Homeoffice wunderbar vor mich hinarbeiten. Okay. Und das sozusagen jetzt erst einmal aussitzen. Die statistischen Analysen, dafür braucht man im Endeffekt einen Computer und einen Internetzugang. Also in meiner derzeitigen Situation ist das Arbeiten so normal möglich. Und wenn dann die Möglichkeit wieder besteht, ins Labor zu gehen, werden wir dann einfach die Sachen, die noch fehlt, nacharbeiten.
Alles klar. Sie haben vorhin ja schon mal angedeutet, dass es ungewöhnlich war von der Universität Potsdam, dass Sie einen Weg gegangen sind schon bei den Bewerbungsausschreibungen. Was schätzen Sie besonders an der Uni Potsdam?
Was ich besonders an der Uni Potsdam schätze, sind im Endeffekt zwei Aspekte. Erstens, die Uni Potsdam ist sehr jung, es ist sehr modern. Ich bin im Campus Golm lokalisiert. Mhm. Es ist ein schönes Arbeiten dort vor Ort mit wirklich auch Platz und auch gut für die Lehre. Und das andere ist, dass die Uni Potsdam integriert ist in eine sehr breite Forschungslandschaft zwischen Potsdam und auch Berlin. Das heißt, selbst wenn sich an der Uni Potsdam, wenn Sie jetzt eine ganz bestimmte Methodik anwenden möchten, vielleicht nicht unbedingt die besten Möglichkeiten dafür ergeben, gibt es hundertprozentig irgendein Forschungsinstitut mit relativ kurzen Wegen, wo Sie das tun können. Und dadurch, dass die Uni Potsdam so viele wissenschaftliche Zusammenarbeiten hat mit diesen unterschiedlichen Instituten, Alfred-Wegener-Institut, Max Planck, ergibt sich immer eine Möglichkeit, fast jede Idee auch umzusetzen.
Klingt wirklich nach einem sehr guten Arbeiten. Jetzt wollen wir heute in unserer Sendung natürlich auch hauptsächlich über das Arbeiten an der Uni Potsdam sprechen. Aber bitte gestatten Sie mir noch eine wissenschaftliche Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Zeiten von Corona niemand mehr über das Klima spricht und fürchte aber, dass die klimatischen Auswirkungen auf die Menschheit am Ende des Tages viel gravierender sein werden als Corona. Ich bin natürlich aber Laie. Was ist da Ihre wissenschaftliche Meinung?
Es ist, denke ich mal, nur natürlich, dass die Diskussion über den Klimawandel in den Medien im Moment etwas in den Hintergrund tritt. Mhm. Da die derzeitige Pandemie eine unmittelbar, direkt erfahrbare Bedrohung ist für jeden Einzelnen. Mhm. Darin liegt aber auch schon der Unterschied zum Klimawandel. Der Klimawandel ist ein schleichender Prozess, mhm, der für Menschen im alltäglichen Leben oftmals nicht erfahrbar ist. Und daher ergibt sich nicht für jeden dringend die Notwendigkeit, jetzt und heute etwas dagegen tun zu müssen. Es ist aber davon auszugehen, wenn man sich die Datenlage anschaut, dass der Klimawandel langfristig viel gravierendere sozioökonomische Folgen nach sich ziehen wird als die derzeitige Pandemie.
Das glaube ich auch. Haben Sie eigentlich aufgrund Ihrer Forschung, die Sie betreiben zum Klimawandel, auch selbst was verändert an sich, an Ihrem täglichen Handeln?
Definitiv. Als, wie Sie am Anfang gesagt haben, sind wir Klimaforscher, scheint ein bisschen eigenartig zu sein, aber wir sind relativ viel unterwegs. Und eines der Sachen, auf die ich wirklich Wert lege, ist, das wirklich einzuschränken. Wirklich nur die Reisen zu machen, die absolut notwendig sind, vorzugsweise in einem Zug, nicht in einem Flugzeug, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Weil wenn man halt durch die ganze Welt reist, um in der Arktis oder auch in Asien zu arbeiten, es geht halt mit Reisen einher, und Flugzeuge sind nun mal eine große Quelle für Kohlenstoffdioxid.
Ist klar. Aber vielleicht, also ich glaube, dass die Corona-Krise einen kleinen Punkt vielleicht wirklich in uns verändert hat, weil plötzlich machen alle Videokonferenzen und merken, dass sie doch nicht unbedingt fliegen müssen. Und es geht auch und man spart so viel Zeit. Vielleicht hilft das ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr angenehme Gespräch bei Dr. Stefanie Cabot-Bahr. Wünsche Ihnen natürlich bald wieder persönlichen Kontakt zu Ihrem Labor und zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich alles Gute weiter für Ihre weitere Forschungsarbeit.
Ja, vielen, vielen Dank.
In der kommenden halben Stunde werden wir hier unter anderem mit einem Juniorprofessor im IT- und Medienrecht der Uni Potsdam telefonieren. Auch ein spannendes Thema. Schönen Tag noch, Frau Cabot-Bahr.
Ihnen auch. Tschüss.
Sie hören Radio Potsdam mit dem Jobkonzept und wir sprechen im Monat April mit den Kolleginnen und Kollegen der Universität Potsdam über ihre Arbeit. In der vergangenen halben Stunde telefonierten wir mit einer Paläoklimatologin, mit Frau Dr. Stefanie Cabot-Bahr. Und nun ist Nadja Schubert bei uns in der Leitung. Sie hat die geschäftsführende Leitung der Potsdam Graduate School inne. Ich sage einen schönen guten Tag, Frau Schubert.
Guten Tag, Frau Adam.
Bevor wir darüber sprechen, was Sie genau machen, müssen wir vielleicht erst einmal erklären, was die Potsdam Graduate School leistet und für wen sie da ist.
Die Potsdam Graduate School ist eine sogenannte zentrale wissenschaftliche Einrichtung an der Universität Potsdam. Und unser Ziel ist es, junge Wissenschaftlerinnen und junge Wissenschaftler an der Universität Potsdam und an unseren außeruniversitären Forschungsinstituten zu qualifizieren, zu fördern und zu vernetzen. Und wir unterscheiden so zwischen der fachlichen und der überfachlichen Betreuung, gerade bei Promotionen. Und die fachliche Betreuung, die übernehmen natürlich die Professorinnen und Professoren. Das sind sozusagen die Experten in ihren Fachgebieten und die Ansprechpartner für Promovierende, die an den Forschungsbereichen arbeiten. Und wir versuchen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir sozusagen betreuen, einen Blick über den Tellerrand zu geben, also über die eigene Forschung hinaus. Wir haben eine Mitgliederstruktur und viele unserer Mitglieder sind eben junge Nachwuchswissenschaftler mit internationalem Background, die in der Wissenschaft Karriere machen wollen. Mit der wissenschaftlichen Karriere ist es so eine Sache, nur wenige haben die Chance, tatsächlich eine Professur zu erreichen. Also man sagt, so auf 20 Doktorandenstellen gibt es eine freie Professorenstelle. Und daher ist es wichtig, auch andere Karrierewege in den Blick zu nehmen. Und dies versuchen wir mit unseren Weiterbildungsprogrammen im Bereich Lehre, im Gründungsbereich, im Wissenschaftsmanagement. Und wir fördern auch Wissenschaftler finanziell mit Zuschüssen.
Warum wurde die Potsdam Graduate School 2006 eigentlich an der Uni Potsdam gegründet?
Genau. Also 2006 hat die Hochschulleitung beschlossen, die Potsdam Graduate School zu gründen, weil es damals die ersten Ansätze gab, Doktoranden, Doktoranden mehr zu unterstützen. Damals gab es die ersten Plagiatsfälle, es gab dieses klassische Konzept Doktor Vater und Doktor Mutter, das kritischer gesehen wurde, weil es doch große Abhängigkeiten nach sich zog. Es gab mehr Mittel vom Bund, von den Ländern für strukturierte Forschungsprogramme und dadurch natürlich auch mehr Doktoranden und Doktorandinnen im System. Und viele Internationale sind zurückgekommen. Und deswegen war es so ein bisschen das Bestreben, nicht nur das bisschen, sondern tatsächlich das Bestreben, die Qualität höher zu halten, sie zu sichern und sowas wie schriftliche Betreuungsvereinbarungen aufzusetzen und Promotionsordnungen nochmal durchzukämmen und alles transparenter zu gestalten. Und sozusagen die gute wissenschaftliche Praxis mehr in den Fokus zu rücken. Ja, und da war die Universität Potsdam 2006 tatsächlich deutschlandweit federführend. Sie war eine der ersten in Deutschland, die diese verbindlichen schriftlichen Betreuungsvereinbarungen aufsetzte, Rechte und Pflichten von Promovierenden und Betreuenden darstellte. Es wurden Betreuerteams gebildet, sodass regelmäßige Betreuungsgespräche stattfinden. All das hat die Universität Potsdam mit als eine der ersten in Deutschland aufgesetzt.
Reden wir mal über ganz konkrete Zahlen. Wie viele angehende Doktorandinnen und Doktoranden betreuen Sie aktuell?
Also wir haben 1300 Mitglieder, die unterscheiden sich in Promovierende, aber auch in Postdocs. Das sind Nachwuchswissenschaftler, die ihre Promotion sozusagen schon hinter sich haben. Auch junge Professorinnen gehören dabei. Und denen bieten wir Weiterbildungsprogramme und Förderungen. Wir vergeben Stipendien und vermitteln Coachings für diese Karrierephase.
Mit welchen Sorgen und Anfragen kommen eigentlich angehende Doktoranden und Professorinnen am häufigsten auf Sie zu?
Ja, das sind meist finanzielle Sorgen, also so die Frage nach befristeten Verträgen, die meisten haben tatsächlich solche. Es gibt Visa-Probleme, es gibt die Problematik, dass Promotionen länger als die geförderten 3 Jahre dauern. manche Promovierenden sitzen alleine im Archiv und haben keine Ansprechpartner. Es gibt Konflikte natürlich zwischen Betreuenden und Betreuern. Und ja, wir versuchen mit unseren Partnern an der Universität Potsdam eben diese Probleme zu lösen und individuell ja, aufzufangen.
Wie ist es eigentlich mit Ihnen persönlich? Welches Aufgabenumfeld umfasst Ihre Arbeit an der Potsdam Graduate School und wie sind Sie eigentlich persönlich dazu gekommen?
Also wir sind 13 Kolleginnen an der Potsdam Graduate School und ich habe als geschäftsführende Leitung natürlich die Personal- und Finanzfragen immer im Blick. Mhm. Man könnte mein Aufgabenfeld so mit dem Wissenschaftsmanagement per se beschreiben. Also wir sind ganz nah dran an der Forschung, aber versuchen eben alles Mögliche, um diese Forschung auch weiterzuentwickeln und um zu unterstützen. Wir tauschen uns mit den Fakultäten aus, mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen, mit unseren universitären Partnern. Wir beraten bei Anträgen, wir werben uns selber auch Mittel ein, um eben unsere Kolleginnen zu finanzieren. Promotionsordnungen müssen durchforstet werden und ja, wir vergeben auch Stipendien. Das sind immer umfassende Prozesse, die da im Gange sind. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass die Hochschulleitung und unser Direktorium uns so super unterstützen, so dass wir unsere Weiterbildungsprogramme auch bedarfsgerecht aufsetzen und weiter konzipieren können. Das hilft sehr.
Und letzte Frage, jetzt wahrscheinlich auch größtenteils aus dem Homeoffice, oder?
Ja, aus dem Homeoffice, genau.
Das klingt ja, nach einer umfangreichen Arbeit, trotzdem auch zu Hause, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Ich sage ganz herzlichen Dank auch für dieses angenehme Telefonat, liebe Frau Schubert. Auch Ihnen alles Gute weiter für die Arbeit an der Potsdam Graduate School, wichtige Aufgabe. Und wir sprechen gleich mit einem Junior-Professor im IT- und Medienrecht von der Uni Potsdam und wollen natürlich auch von ihm wissen, wie sein persönlicher Werdegang verlaufen ist hier im Jobkonzept auf Radio Potsdam. Liebe Frau Schubert, Ihnen alles Gute.
Danke gleichfalls, Frau Adam. Danke. Dankeschön.
Sie hören das Jobkonzept am Mittwochnachmittag und falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, wir stellen Ihnen im Monat April die Universität Potsdam als Arbeitgeber vor. Und natürlich haben uns auch die Ereignisse ein wenig überholt. Deswegen begrüßen wir unsere Studiogäste aktuell nur sehr selten live im Studio. Bei mir am Telefon ist jetzt aber Professor Dr. Björn Steinrötter. Er ist Juniorprofessor für IT- und Medienrecht an der Uni Potsdam. Und ich sage herzlich willkommen am Telefon, Herr Steinrötter.
Guten Tag, Frau Adam, und vielen Dank.
Womit beschäftigen Sie sich hauptsächlich?
Ja, womit beschäftige ich mich hauptsächlich? Bis gerade eben habe ich an der Kommentierung einer Vorschrift der Datenschutzgrundverordnung gesessen. Aber ganz allgemein gibt die Bezeichnung der Professur schon ein ganz gutes Stück weit Auskunft. Also es geht vornehmlich um das IT- und Medienrecht. Das sind zwei Querschnittsmaterien, die sich in Zeiten der Digitalisierung auch zunehmend aufeinander zubewegen und in bestimmten Bereichen inzwischen sogar übereinstimmen. Und ganz grob gesagt geht es mir in meiner Forschung um Rechtsfragen, welche durch die Digitalisierung beziehungsweise durch neue Technologien, wie zum Beispiel autonome Fahren, Kryptowährungen wie Bitcoin oder Pflegeroboter oder ähnliches aufgeworfen werden. Und da ist es so, dass meine Mitarbeiter und ich hier zunächst das bestehende Gesetzesmaterial darauf abklopfen, ob die existenten Vorschriften mit den Herausforderungen der Digitalisierung Schritt gehalten haben. Mhm. Das kann durchaus der Fall sein, denn unsere Gesetze in Deutschland sind abstrakt generell formuliert. Mhm. Das heißt, sie können ausreichend leistungsfähig sein für Sachverhalte, die der historische Gesetzgeber noch überhaupt nicht vorhersehen konnte. Also dann kann man quasi dessen Überlegungen in die heutige Zeit verlängern, genau, indem man dann einfach fragt, hätte der damalige Gesetzgeber die neuen Phänomene mit erfasst, hätte er sie damals schon gekannt. Ne? Und verneint man die Leistungsfähigkeit dieser Regelungen, gehört es zum Aufgabenbereich dieser Professur, Regelungsvorschläge für die Zukunft zu erarbeiten. Und das mache ich insbesondere aus privatrechtlicher und datenrechtlicher Perspektive. Und genau Letzteres, also die rechtliche Handhabung von Daten, auch abseits des Datenschutzrechts, würde ich als meinen derzeitigen vorgreiflichen Forschungsschwerpunkt bezeichnen. Also Daten werden ja im Rahmen der Digitalisierung zunehmend zum Wirtschaftsgut. Mhm. Also sie sind eigentlich regelrecht das Substrat der Digitalisierung überhaupt. Und hier versuche ich mich bei der Etablierung eines neu zu gestaltenden Datenwirtschaftsrechts in den Diskurs einzubringen. Also es geht dann um so Fragen, wie kann es bzw. sollte es ein Eigentum an Daten geben, kann beziehungsweise sollte es Zugangsrechte zu Datensilos geben? Kann man auch mit Daten im zivilrechtlichen Sinne zahlen etwa? Und bejaht man das, hat das Auswirkungen auf den einschlägigen Vertragstypus und damit die Pflichten der Parteien. Vielleicht noch ein kleines Beispiel dann dazu. viele Online-Dienstleister, die werben ja damit, dass die Portale kostenlos offeriert werden. Mhm. Im Grunde sammeln sie aber regelmäßig eifrig die Nutzerdaten, sei es Kontaktinformationen, sei es über Tracking-Tools, bestimmte Verhaltensweisen der Nutzer. Mhm. Und das sind überaus wertvolle Güter natürlich in der heutigen Zeit, die zumindest für personalisierte Werbung Verwendung finden. Mitunter werden sie auch schlicht einfach weitergehandelt und da kann man kaum noch von kostenlos sprechen und müsste eigentlich passgenaue Vertragspflichten hier entwerfen. Und das sind für mich ganz hoch spannende und in unseren Zeiten, glaube ich, auch nicht ganz unwichtige Fragen.
Absolut. Ich habe gerade schon das innere Gefühl, dass wir mal eine eigene Sendung machen. Mal völlig abgesehen vom Jobkonzept, sind da so viele Themen, über die man mal in Ruhe reden könnte. Ja, die juristische Fakultät der Uni Potsdam, die befindet sich ja auf dem Campus Griebnitz. Sind Sie eigentlich da aktuell vor Ort oder eher im Homeoffice?
Ja, in der Tat. Die Fakultät ist auf dem wunderbar gelegenen Campus Griebnitz beheimatet, aber derzeit arbeite ich vornehmlich im privaten Arbeitszimmer. Das geht auch ganz gut. Kommunikation mit den Mitarbeitern elektronisch, telefonisch funktioniert. Wir haben das Glück, dass wir vor allen Dingen zum Forschen Literatur brauchen. Da sind die juristischen Online-Datenbanken recht üppig mit ausgestattet. Und also ich war auch vor Corona schon an das Homeoffice durchaus gewöhnt. Mhm. Jetzt haben wir allerdings beide Kinder zu Hause, was dann schon auch
eine Herausforderung ist. Das kennt, glaube ich, inzwischen jeder von uns. Ja. Wie war denn eigentlich Ihr persönlicher Werdegang bisher?
Persönlicher Werdegang, also im Zeitraffer nach Abitur, Zivildienst, Bankausbildung habe ich in Bielefeld Jura studiert, dann im Rahmen des Studiums Rechtspraktika in New York und beim Finanzministerium in Berlin absolviert, dann auch in Bielefeld bei Professor Staudinger promoviert, dann ging es weiter ins Referendariat nach Berlin und Sydney, bevor meine Zeit dann als Postdoc und Habilitant an der Leibniz-Uni Hannover am Institut für Rechtsinformatik anstand und dort bin ich betreut in der Habil, die ich noch weiter anfertige, bei Professor Christian Heinze. Dort habe ich den Weg ins IT-Recht gefunden und das hat es mir ermöglicht, jetzt auch auf diese Potsdamer Junior-Professur berufen zu werden. Und nun bin ich seit August 2019 hier in Potsdam.
Wie sehen Sie denn eigentlich die Zukunft der Juristen? Wird es irgendwann nur noch, also das sagt man ja manchmal so, Roboteranwälte, also irgendwie Rechtsprechung durch künstliche Intelligenz geben? Oder braucht es am Ende doch immer noch den Menschen?
Ja, also die Zukunft der Juristen wird nach meinem Dafürhalten ganz wunderbar sein derzeit und auch weiterhin absehbar werden etwa für den Einstieg in die Justiz, aber auch für Großkanzleien viele Juristinnen und Juristen gebraucht. Die Einstellungsnoten sind jetzt schon sogar deutlich heruntergefahren worden. Bestimmte Pensionierungswellen stehen zudem noch an. Also die Digitalisierung wird den menschlichen Juristen nicht gänzlich ersetzen. Aber es wird möglicherweise eine Verlagerung geben, dass einfache und Bagatellfälle sich mit guter Software schneller abarbeiten lassen können, was eine Entlastung der Juristen nach sich zieht, der menschlichen Juristen und auch eine Zeitersparnis, die man vielleicht dafür nutzen kann, die wirklich komplexen Fragen dann abzuarbeiten oder auch die Mandanten eben persönlicher zu betreuen, also wenn es jetzt um Rechtsanwälte geht. Mhm. Und substanzielle Fragen, also die im Strafrecht ohnehin, aber auch im Privatrecht substanzielle Fragen etwa, sollte nach meinem Dafürhalten unbedingt weiterhin dem menschlichen Entscheidern vorbehalten bleiben. Also unser Rechtssystem folgt keiner formalen Logik wie die Informatik, sondern einer Wertelogik. Und da geht es nicht immer um die binäre Entscheidung, richtig oder falsch, sondern um vertretbar und nicht vertretbar.
Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Letzte Frage und wir müssen uns kurz fassen. Und wie gesagt, wir können dann lieber noch mal eine Extrasendung machen. Warum würden Sie unbedingt ein Studium an der Uni Potsdam empfehlen?
Also ich würde es in jedem Fall aus verschiedensten Gründen empfehlen, jetzt wirklich, weil die Zeit kurz ist, ein ganz spezifischer Potsdam-Pluspunkt ist sicherlich, dass wir hier neben dem Staatsexamen, das sehr, sehr schwer ist und nicht jeder schafft, auch noch einen Bachelor of Laws haben, der angeboten wird und der sozusagen en passant erworben werden kann. Und das ist sicherlich ein ganz großer Pluspunkt auch in Potsdam, aber es gibt noch sicherlich einige mehr.
Das klingt hervorragend. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Telefonat an Professor Dr. Steinreuter von der Uni Potsdam. Auch Ihnen wünsche ich bald wieder Kolleginnen und Kollegen um sich herum. Und ansonsten gibt es natürlich auch diese Sendung in den nächsten Tagen nochmal zum Nachhören auf radio-potsdam.de. Ihnen alles Gute und wie gesagt, vielleicht machen wir mal eine Extrasendung.
Immer ja. Vielen Dank. Bis dann.